Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die erste Folge von 7 Tage, 7 Songs nach meiner zweimonatigen Sommerpause und bin ein bisschen eingerostet, habe mir aber deswegen einen sehr netten Gesprächspartner gesucht und ich hoffe, wir haben viel zu erzählen. Vielleicht magst du dich mal kurz selber vorstellen.
Ja, hallo, hier ist Reimer von Ketka, einer Band aus Hamburg. Ich bin der Bassist und Mitbetreiber des Grand Hotel van Kleefs. Auch in Hamburg, unsere kleine Plattenfirma. Ja, und ob ich nett bin, das weißt du noch gar nicht, aber das gucken wir mal.
Das hoffe ich einfach, das hoffe ich einfach. Okay. Ja, schön, dass es geklappt hat, Reimer. War ja ganz am Anfang auch ganz viel Promotion um eure letzte Platte rum, wo auch ganz wenig Zeit war für solche Geschichten. Ihr habt ganz viel auch gemacht. Ich weiß auch, Markus Wiebusch hat ganz viele Interviews noch gegeben und Podcasts gemacht. Also die Platte ist jetzt ja schon, es hat sich ja ein wenig gesetzt. Also für alle, die es nicht wissen, die kleine Band Ketka aus Hamburg hat ihre letzte Platte rausgebracht, die heißt, kannst du selber sagen, Gute Laune, ungerecht verteilt, kann ich auch
Gute
sagen.
Gute Laune, ungerecht verteilt, genau.
Und da werden wir uns natürlich so ein bisschen dran langhangeln, wie das aussieht, paar Fragen zu den Songs, aber auch natürlich, ich habe schon einige Konzerte wieder hinter euch und mal gucken, was es da zu berichten gibt. Es ist so, dass Ketka gibt's ja nur auch schon ein bisschen länger. Ich höre euch auch tatsächlich schon fast von Anfang an. Und es ist ja immer so ein bisschen aufgeteilt. Und wenn wir gleich zu den Songs und da mal ein bisschen einsteigen wollen, ist ja so, dass zu einem Markus Wiebusch, ich glaube, korrigiere mich, den Großteil der Texte zumindest schreibt, aber du bist auch noch gut dabei und auch hast auch auf diesem Album mit getextet und deswegen fangen wir auch gleich tatsächlich mit einem Song von dem tollen, auf Platz 1 gegangenen, muss man auch mal sagen, Album von genau. euch an. Und ich glaube, das war das erste von euch, was überhaupt auf 1 gegangen ist.
Ja, auch also das erste der Label-Geschichte des Grand Hotel van Kleefs und für Ketka dann sowieso, ja.
Ja, super. Also hat es aber auch absolut verdient.
Dankeschön.
Wir werden gleich mal ein bisschen insgesamt über die Inhalte kommen. Also Ketka ist, wer euch verfolgt, ist immer irgendwie nicht politisch. Also immer, soll heißen, immer auf irgendeine Art und Weise in einigen Songs zumindest politisch. Und was auch gut so ist. Und ich glaube, das macht euch aus. Und das führt auch viele der Fans auch zu euch. Und zumindest, wenn man die ersten Singles betrachtet und die Vorauskopplungen, habt ihr gleich schon mal das wieder bestätigt. Und da sind wir nämlich gleich bei dem ersten Song, der heißt München. Und da ist tatsächlich der Text von dir. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig, ja. Also man muss, glaube ich, so zu Protokoll geben, dass Markus so immer der Hauptsongwriter der Band war. Und ich ja, irgendwann so ein bisschen mehr da reingegangen bin. Also ich habe schon auf der ersten Platte einen Song gehabt, Jenseits der Bikini-Linie. Und
ja, toller Song.
Jetzt ist es, und Dankeschön. Und jetzt ist es, ja, das ist immer, mal passt das und mal kommen wir so gut zusammen und dann geht das ganz gut. Auch beim letzten Album ging das auch schon, Ich versus Wir. Da hatte ich, glaube ich, auch 4 Songs und jetzt habe ich, glaube ich, auch wieder 4 Songs drauf. Am Ende zählen wir das so aber auch nicht aus, sondern wir schreiben, also es ist schon ein Gefühl des Zusammenschreibens.
Ne? Ja, ja. Aber man hat schon die Grundidee, die erst dann im genau, meisten dann eher so von den einen kommt. Und da steckt eben diese Geschichte hinter München, wo es um Alltagsrassismus geht, die du vielleicht, weil sie von dir kommt, vielleicht auch am besten kurz beschreiben kannst.
Ja, also es geht um Alltagsrassismus, es geht um eine Freundschaft zwischen zwei Personen. Die eine hat eine kleine Migrationsgeschichte eventuell, das kommt gar nicht so richtig raus in dem Song. Also zumindest kann das von den Eltern oder den Großeltern, woher auch immer, Das weiß man gar nicht so genau, aber geboren ist diese Person in München und ich erzähle diese Geschichte halt aus Sicht des Freundes, der dann anscheinend so der Bio-Deutsche ist und keine Probleme hat, durchs Leben zu kommen oder diese Ressentiments erfährt im Alltag, sondern das kriegt sein Freund alles ab und das ist schwierig zu ertragen.
Und da wird auch immer wirklich ganz gut beschrieben, so eigentlich ist es ja okay, aber irgendwie bist du ja doch anders. Also so gar nicht so dieses böse, extrem ausgrenzende, sondern so Situation beschrieben wird durch tolle schwarze Haarfarben, also so irgendwie so eigentlich ja ganz nett gemeint irgendwie, aber doch immer wieder auf das reduziert, was der Mensch von außen her gibt und eben nicht, was da irgendwie von innen kommt. Also
ganz genau. Und
das beschreibt also wirklich sehr gut den Alltag. Was mir aufgefallen ist, das war jetzt die erste Vorab-Single und das letzte richtige Album ist ja nur auch schon, ich glaube, 7, 8 Jahre her gewesen. Danach gab es noch diese Live-Geschichte. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, bevor ich mich überhaupt auf den Text konzentriert habe, habe ich erstmal gedacht, oha, ihr wirkt schon, zumindest in der Einstimmung auf die ganze Geschichte, wütend. Das kam schon, also diese Geschichte, diese München-Geschichte kam nicht so unterhaltsam daher, wie man es teilweise von anderen Cat Car-Songs kennt, trotzdem irgendwie eine andere Geschichte erzählen, sondern das ist so gleich erstmal 1 auf die 12.
Genau, die anderen Songs, die du beschreibst, die haben wir ja auch auf der Platte.
Also ja, natürlich.
So, das ist ja das, was glaube ich, also für mich zumindest auch Ketka so ein bisschen ausmacht, dass wir versuchen, uns auszuprobieren, dass wir versuchen, ein bisschen vielseitig zu sein. Also als ich den Text geschrieben habe zu München, da gab es noch keine Musik dazu. Und ich habe schon beim Schreiben des Textes schon so eine Art Wut gespürt. Und ich habe Erik dann gebeten, also unseren Gitarristen gebeten, mir mal so ein Layout zu machen, musikalisches Layout, was zornig ist, was Post-Punk-Attitüde hat, was Verzerrungen hat und ruhig mal ein bisschen härter sein kann als das, was wir bei Ketka sonst kennen. Ja, und das hat Erik dann gemacht und dann habe ich mich mit dem Text darauf setzen können und das war für mich dann plötzlich ganz einfach. Und das hatte so einen richtig magischen Moment, als das dann alles so zusammenging. Dann haben wir noch so ein paar Sachen geändert, dann kam noch das München-Harlaching dazu, was mir dann auch gut gefallen hat, Harlaching so schön rotzig gesungen werden kann. Und ich wollte es unbedingt nicht in Hamburg verortet haben, das Ganze, um dieses Autobiografische auch so ein bisschen von mir fernzuhalten.
War
auch sehr wichtig, um so eine Allgemeingültigkeit für den ganzen Text zu bekommen.
Man überlegt sich ja immer vorher schon eine Strategie, in welcher Reihenfolge man vielleicht so vorab irgendwelche Songs rausbringt. Das stand auch relativ früh fest, dass es München war.
Oder sein genau, das stand sehr früh fest. Der Text ist tatsächlich auch schon ein bisschen älter gewesen. Ist nicht der erste Song, der fertig war von der Platte. Aber als er dann fertig war, war relativ klar, dass wir damit dann als erstes Single rausgehen wollen, weil wir auch das Gefühl hatten, wie du sagtest, wir waren irgendwie sieben Jahre ist die alte Platte her und dazwischen haben wir zwar getourt und so und gespielt, aber irgendwie hat man doch das Gefühl mit einer neuen Platte, man kommt irgendwie zurück und man will dann mit einem Knall zurückkommen. Und da war für uns gefühlt das genau der richtige Song. Und bei dir ist es ja anscheinend auch so angekommen.
Ja, es hat auch zum einen als Ketka-Fan so und so erstmal gleich oha, also war gleich schon. Und dann aber ist es auch, es gibt keine falsche oder eine richtige Zeit, wo man so einen Song rausbringen kann. Aber der ist eben genau da rausgekommen, wo die ganzen Protestkundgebungen gegen rechts und gegen die AfD gewesen ist. So, dass man irgendwie nach dem Motto, haben die ganze Zeit das Ding auf der Tasche gehabt und haben jetzt nur gewartet, dass es losgeht. Und also, so wirkt es. Es war mir klar, dass es schon viel länger so ist. Es war an der Zeit. Und zwar genau zu dieser Zeit, wo der Song rausgekommen ist. Und
das also es war wirklich erschreckend für uns auch. Ne? Also dass diese Potsdam-Konferenz, die diese AfD-CDU-Leute da abgehalten haben, also dass das alles so zusammenging, das ist die traurige Nebengeschichte an der ganzen Sache. Und dann hat man halt mal wirklich so einen Punkt, wo man dann auf einmal krass aktuell ist. Wobei der Song für mich halt nie irgendwie nicht aktuell war. Ne?
Absolut, also absolut.
Ja. Die Geschichte spielt für mich in den 80ern irgendwann, ne? Oder Ende der 80er oder Anfang der 90er insofern. Genau. Das ist halt dann ein trauriger Zufall.
Ein trauriger Zufall, aber vielleicht zur richtigen Zeit, weil ich glaube, genau, der ist dann noch mal mehr gelaufen und hat gepusht. Ja, und vielleicht,
absolut, und man braucht vielleicht solche Songs gerade auch in solchen Zeiten dann, ne? Die vielleicht uns dann zusammenhalten können oder uns einstimmen können für so Protest und Aufbegehren.
Ja. Ich arbeite mich noch ein bisschen jetzt erst noch mal ganz kurz ein bisschen chronologisch ein bisschen weiter. Ich glaube, der zweite Song, der rausgekommen ist, war Duck in Florence.
Genau.
Der geht schon wieder in eine ganz andere, der ist jetzt nicht so ein Brett, aber der hat eben auch so ein paar super Textzeilen mit drin und der ist wenn er nicht politisch, dann zumindest ja doch auch zumindest sozialkritisch ist. Über die Zustände und Unterbezahlung von den wichtigen Leuten, die ganz viele Jobs tun. Also ich habe den Song kurz nachdem er rausgekommen ist, meiner Tochter vorgespielt, die ich irgendwann mit Balu damals zu Ketka gebracht habe. Und die ist Kinderkrankenschwester. Und die hat dann irgendwie kurz danach irgendwie schon den Refrain gesungen mit den Pflegerinnen, also World Unite. Es gibt ja dann eben auch noch die Paketzusteller, die sich auch noch uniten sollen, da drin im Refrain. Also total passend, total schön. Fällt mir so eine Frage ein, das Video ist eigentlich auch ganz lustig. Was hattest du früher für einen Traumberuf?
Oh, ich bin ja tatsächlich, ich habe ja sogar eine Ausbildung bei der Post gemacht. Und ich wollte immer zur Post. Und dann habe ich tatsächlich eine Ausbildung bei der Post gemacht und dann habe ich gemerkt, das ist doch nicht so geil.
Ja, auf alle Fälle in dem Video, wo ja alle unterschiedliche Klamotten auch anders, durftest du der Astronaut sein, so ein Kindertraum von vielen und ziehst das auch ganz straight im Video durch. Also
ich versuch's. Das ist allerdings nur dem geschuldet, dass unsere Requisite, unser Repertoire von der Garderobe nicht so richtig gut ausgestattet war. Also wir hatten da nicht viel Auswahl und dann mussten wir jeder nehmen, was passt. Und ich passe in diesen Anzug ganz gut rein.
Ja, aber so das war ist doch, ja.
Für andere mich so alt wohlgefühlt.
Für andere wäre es vielleicht ein Kindheitstraum gewesen. Oder eben der Feuerwehrmann. Ne? Das,
genau.
Aber ich glaube, das war Markus Wiebusch, oder? Der war, glaube ich, der Feuerwehrmann.
Das war Markus, der war der Feuerwehrmann, genau.
was mir als erstes neben dem, dass der frischer gewirkt hat, immer noch politisch war, aber auch aufgefallen ist, ihr habt ja in vielen Songs irgendwelche Anspielungen drin, Anlehnungen, Zitate vielleicht, aber zumindest wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt, sich mit Musik auseinandersetzt, könnte einem was auffallen. Und ich habe dabei Duck und Florence natürlich als allererstes an Duck gedacht, der eben der bekannteste Paketzusteller überhaupt ist im Duck, wie hieß er, Heffermann, glaube ich, in King of Queens. Das ist mir aufgefallen. Ich bin aber allerdings nicht nerdig genug, um viel andere Sachen rauszukriegen. Hab natürlich angefangen zu googeln. Ich weiß nicht, es gibt da eben diese Theorien, dass mit Florence Nightingale gemeint sein soll, die ja nur so die Oberkrankenschwester sozusagen ist, aller Krankenschwestern. Und noch ein paar andere Sachen. Ist das tatsächlich so oder werden da manchmal
Sachen... Also das war auf jeden Fall, ja. Das war unsere Assoziation. Also wir hatten überlegt, okay, Markus besingt die Paketzusteller, Markus besingt die Krankenschwestern. Wer sind denn da die wer sind denn da die Vorbilder und wer sind da die Bekanntesten? Und da haben wir uns dann bedient. Und das gilt natürlich jetzt nicht darum, Doug Heffernan auf eine Stufe zu stellen mit Florence Nightingale, was einige uns dann vorgeworfen haben. Das ist natürlich totaler Quatsch und das ist natürlich einfach nur, wir verehren die beide. Und ich finde, dass die beide sich da ganz gut machen in der Überschrift.
Ja, vor allem, weil Doug ja nicht nur der Paketzusteller ist, sondern in meinen Augen ist er so wirklich so dieser typische 0815-Mensch, da auf die USA übertragen, aber so, und wenn man so so eine breite Masse an verschiedenen Berufen auch darstellen will und diesen ganz gewöhnlichen Menschen, dann ist es genau eben auch dieser Doug, ob er jetzt Paketzusteller ist oder irgendwas anderes, ne? Ja, wir haben ganz am Anfang schon ein bisschen davon gesprochen, dass der erste Song von dir gewesen ist und dass du auch noch mehrere Songs auf dem Album drauf hast. Welcher ist denn noch von dir? Du kannst dir vielleicht ein bisschen näher erzählen. Vielleicht auch einen, der vielleicht nicht als Single ist oder wo du vielleicht noch nicht so viele Fragen zu beantworten musstest. Weil ich finde es immer ganz spannend, dass man vielleicht auch noch über Songs was hört, wo man eben die auf der Platte mit drauf sind, wo es nicht so viel Hintergrundinformationen gibt.
Ja, gern. Also ich habe noch geschrieben, Einkaufen in Zeiten des Krieges heißt der Song.
Das ist ein ganz toller Song. Das ist so ein Alltagsbeobachtungssong, würde ich sagen. Ne?
Ganz genau. Und das ist das, was ich auch liebe. Also ich gehe gern durch die Gegend und merke mir Sachen und mir fallen manchmal Sachen auf, die fallen anderen vielleicht nicht so auf. Und dann versuche ich da so ein kleines Absurditätenkabinett aufzuschreiben und pick mir so einzelne Charaktere raus und das bringt mir wahnsinnig viel Spaß. Das habe ich bei der letzten Platte auch schon auf ähnliche Weise so ein bisschen in Trostbrücke Süd gemacht, der in einem Bus spielt und wo die einzelnen Leute im Bus betrachtet werden. Und genau, und jetzt findet das Ganze in einem Supermarkt statt. Ich bewege mich durch diesen Supermarkt und treffe da die verschiedensten Leute an und beschreibe die und gehe so ein bisschen, versuche den Hörer so ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen durch diesen Supermarkt. Genau, das ist die Idee.
Also der kommt auch sehr geschmeidig daher, würde ich sagen. Also er ist so, er lässt sich so in keine Ecke reindrücken. Ja, man kann ihm natürlich auch was Sozialkritisches aufdrücken, aber es ist eigentlich nur eine Beschreibung, je nachdem, was man da erkennen möchte.
Genau.
Irgend so eine Beobachtung und was ich aber total klasse finde, was ich schon immer an Ketka klasse fand, ihr habt immer so tolle Zeilen mit drin, die sich absolut geil für T-Shirts eignen. Das war schon irgendwie auf fast jeden, auf jeder Platte mehrere Sachen, habt ihr dann selber auch schon aufgegriffen und ich glaube auch den, wo ich jetzt gerade drauf hinaus will, habt ihr gleich auch ein T-Shirt gemacht und das ist wieder einer meiner absoluten Lieblings-Slogans und zwar heißt das, und nicht alle in Hamburg wollen zum König der Löwen. Also genau. Finde ich, das ist so eine Zeile, die prägt sich absolut ein und ist so, das ist Ketka. Also das ist so eine typische Ketka-Aussage und finde ich total toll. Vielen Dank für so viel Ideen, wenn ihr es nicht selber habt, schon für T-Shirts oder irgendwer anders lässt sich so noch einfallen. Da gibt es ja auch viele, die irgendwas dann selber noch nachmachen, aber das ist so, da kann man so einen ganzen Schrank mitfüllen teilweise mit den einzelnen Zitaten. Allein schon auch Gute Laune ungerecht verteilt ist auch schon, der Albumtitel ist auch schon so ein Ding, wo man sagt so, ja, so passt.
Ja, das bringt uns natürlich auch Spaß und wir versuchen da natürlich auch ein bisschen catchy zu sein. Dieser Satz, nicht alle in Hamburg wollen zu König der Löwen, ist in dem Song tatsächlich, das ist ja der Chorus und er ist dann so ein bisschen rausgerissen auch aus allem und man kriegt vielleicht als Hörer nicht so ganz zusammen, was soll uns das jetzt eigentlich sagen, und lässt viel Interpretationsspielraum und auch das gefällt mir extrem gut. Ich bin nicht so gern der Erklärbär von Texten und ich mag das sehr gern, wenn da ganz viel offen bleibt und wenn jeder sich so sein eigenes Bild macht.
das macht es bei euren Titeln auch und bei euren Songs auch manchmal ganz schwer, ein Erklärbär zu sein, weil manchmal ist es wirklich sehr viel Text mit Bildern, bildgewaltig, der dann aber auch springt und ja. Manchmal sind es also in der, ich glaube, die dritte Single war das auch für mich, sechste Stunde, da singt Markus ja unendlich viele Wörter, also das ist ja schon fast wie so ein Rap mit, also zumindest die Aneinanderreihung von einzelnen Fragmenten, was schon total spannend ist und da ich glaube, um da jetzt überhaupt beim ersten Mal so halbwegs auf den Inhalt zu kommen oder nur auf Teile des Inhalts, muss man den Song schon, auch wenn er, ich liebe ihn, also ich glaube, so ist der Song, den ich am meisten bis jetzt von dem Album gehört habe, den muss man auch schon ein paar Mal hören, um so halbwegs auch nur die Hälfte des Texts zumindest akustisch zu hören, ihn dann noch versuchen wollen zu verstehen, ist dann noch ein zweiter Teil, aber das macht auch schon einen Reiz aus. Das ist dann für viele vielleicht eine kleine Herausforderung, für den neutralen Hörer vielleicht eine Überforderung, aber jetzt für alle Catcar-Fans natürlich ein gefundenes Fressen, so einen langen Text und so viele Worte mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Und das finde ich schon ganz spannend. Und da, gerade da ist natürlich auch, natürlich ist das ein politischer Song. Aber eben auch so, da ist auch aber wieder so diese Selbstironie so ein bisschen mit drin. Also, wenn Markus davon erzählt, ist ja eher so eine Erzählung mit der Textzeile so unser politisches Album seit was weiß ich wann, bin ich schon wieder eingeschlafen, also so das könnte ja auch euer Statement sein, sagen wir mal, was wollen die schon wieder, das sind wieder hier die erzählen so und so nur, ist ja auch ganz schnell mit solchen politischen Geschichten immer ganz schnell so auf dieser Gutmenschenschiene und wird dann da irgendwie ganz in eine Ecke reingedrückt und da kommt es aber gleich wieder so rüber, so, ja gut, das hat er jetzt ja so nicht ganz ernst gemeint, das ist ja schon ein bisschen Ironie mit dabei und das schafft dann gleich wieder so ein bisschen die Kehrtwende. Ja. Ist das schwierig, gegen so ein Image anzugehen?
Nö, also das ist ja ist auch das, womit wir natürlich ein bisschen spielen und uns ist natürlich schon bewusst, wie wir wahrgenommen werden. Und wir haben natürlich aber auch ein Gefühl dafür, wie wir eigentlich wahrgenommen werden wollen. Und dann kann man damit ganz gut spielen mit diesen Elementen und in so einem Satz, politisches Album, jetzt bin ich gerade eingeschlafen, das ist natürlich dann für uns ganz schön, dass wir so einen Satz mal raushauen können und sich dann auch viele irgendwie daran abarbeiten und ja, wie ist das denn jetzt gemeint und so. Insgesamt ist das für uns natürlich auch wichtig, dass wir gucken, also wir wissen und wir wollen auch keine Band sein, die einfach ist. Uns ist schon ganz bewusst, dass man auch, wenn man so einen Kanye in Bayreuth Text hat oder auch sechste Stunde, da muss man sich den ganz oft anhören oder man muss mitlesen. Um da hinterherzukommen und vielleicht auch, um sich dann sein eigenes Bild zu machen, seine eigenen Gedanken zu machen. Das ist vielleicht eine Herausforderung und aber das wollen wir als Catcar auch. Wir wollen nicht die einfachen Songs schreiben. Wir wollen, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und Bock drauf haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich verstehe auch, wenn Leute das nicht haben, ist es für mich auch okay.
Ja.
Dann sollen sie sich andere Musik anhören oder?
Ja, also ist tatsächlich so, manchmal schafft man es auch gar nicht. Da muss man zwar nicht der Erklärbär sein, aber du hast gerade von Kanye in Bayreuth gesprochen. Da muss man sich für interessieren, um da ein bisschen einzusteigen über diese Cancel Culture, also wo es ein bisschen darum geht, das Verhältnis zwischen Künstler und Musik. Bayreuth, klar, Wagner und so diese ganze Geschichte, da muss man sich aber inhaltlich drauf einlassen. Das ist da wieder eine ganz andere Nummer. Das ist jetzt nichts Politisches in dem Fall, sondern ich springe wieder auf einen ganz anderen Zug auf, setzt sich aber auch thematisch eben mit was ganz Bestimmten auseinander.
Also ja, so, aber das ist natürlich durchaus auch politisch, wie man sich positioniert, ob ich jetzt, wie gehe ich jetzt mit Morrissey um? Finde ich den jetzt noch gut? Kann ich da noch zum Konzert gehen?
Ja, ich weiß.
Genau. Ja. Also das ist schon dann auch eine welche Haltung nehme ich ein, wie gehe ich damit um und wie setze ich mich damit auseinander? Es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich finde auch, Ich habe zu Markus auch gesagt, das Thema ist zu komplex, um da einen Song draus zu machen. Vor allen Dingen dann irgendwie so ein 3 Minuten 50 Pop-Song. Jetzt ist er natürlich ein bisschen länger geworden. Und irgendwie schafft Markus das aber, solche Themen irgendwie in 4 Minuten so zu verpacken, dass ich dranbleibe und irgendwie auch, also wir haben uns dann natürlich auch innerhalb der Band die Köpfe heiß diskutiert zu dem Thema, ne? Was macht man denn jetzt mit seiner Michael Jackson-Platte? Schmeiße ich die weg oder kann man die noch hören oder wie fühlt sich das an? So, ne?
Der Vorteil bei Rammstein ist, die haben so und so ganz viel mit Feuer experimentiert, dann liegt die nahe, liegt ein bisschen eher nah, was man mit Rammstein-Platten. Ja. Kannst du gleich. Genau. Ja, aber es ist ja genau sowas. Ne? Das ist aber sehr spannend und ich glaube, das hat auch ein bisschen dann was zu tun, dass Markus es dann schafft, so mit den diese wenigen Trigger zu setzen, um das so halbwegs zu verstehen, um dann weiterzudenken. Also er löst es ja nicht komplett auf, sondern man muss sich dann eben für so ein Thema interessieren, um dann nochmal anzuhören und sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, und es ist halt nicht aufzulösen auch, ne? Weil natürlich jeder da eine andere Sichtweise hat und ich glaube, man muss das auch dann immer individuell betrachten. Man kann jetzt natürlich nicht Morrissey und Michael Jackson in einen Topf schmeißen, weil irgendwie der eine redet dummes Zeug und der andere ist irgendwie ein Verbrecher und Kinderschänder. Ja. Also das sind ja auch Unterschiede zwischen den Tätern oder den Künstlern, meistens ja auch männlich, darum muss ich das gar nicht gendern, weil
tatsächlich, ja.
Man muss da jeden einzeln sehen und dann muss man für sich entscheiden, wie gehe ich damit um. Und ich finde, was Markus dann schafft, ist, ja, man setzt sich mit dem Thema auseinander, man stellt sich die Fragen selbst und eine Lösung kann er natürlich nicht geben, weil er die Lösung selber nicht hat.
Ja. Ihr habt jetzt schon die erste große Rutsche an Live-Konzerten durch nach dem Album. Ihr seid gestartet zum Release des Albums, habt kleine Tour nach Helgoland gemacht. Und habt dort gespielt, nicht auf dem Schiff, aber dann danach. Ich glaube, auf dem Schiff hat, glaube ich, T.S. Ullmann ein bisschen performt unterwegs, um die Meute ein bisschen in Fahrt zu bringen. Das war der Aufschlag. Und ich glaube, es steht jetzt auch noch irgendwas Richtung Sylt an. Aber da seid ihr dann auf dem Schiff, oder wie ist das?
Genau, da spielen wir auf dem Schiff. Das ist auf der Fähre nach Sylt, genau. Okay. Und da fahren wir aber, also es ist eigentlich die Fähre, die von Sylt nach Röhm fährt, also nach Dänemark, und da immer hin und her fährt. Und wir haben die abends, wir gehen dann abends bei der letzten Fahrt, gehen wir aufs Schiff mit den Leuten, die Bock haben mitzukommen und die sich ein Ticket kaufen. Und dann fahren wir aufs Meer raus und spielen. Genau.
Und von wo startet ihr? Von Sylt aus dann oder von Röhm? Oder
genau,
von
wir starten von Sylt aus, fahren dann nach Röhm und holen da auch noch Leute ab, glaube ich. Oder umgekehrt. Ich habe das Routing nicht so ganz, da müssen wir den Kapitän nochmal fragen.
Auf alle Fälle wieder auf dem Wasser. Es scheint euch ja immer wieder hinzusuchen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es irgendwie sowas gibt.
In der genau, Richtung. Nee, wir haben das ja im Hafen hier auch schon gemacht in Hamburg. Und ich glaube, es geht auch bei uns gar nicht so ums Wasser, sondern es geht immer um das Spezielle. Also wir lieben das einfach, spezielle Konzerte zu spielen und mal, das ist natürlich toll, auch hier in Hamburg in der Alsterdorfer Sporthalle zu spielen und in Bremen im Schlachthof oder im Pier 2 zu spielen.
Das ist da habe ich toll. Euch gesehen,
ja. Das ist alles toll und das feiern wir natürlich auch und das sind für uns auch große Momente, aber diese speziellen Sachen sind für uns auch ganz toll und machen das für uns spannend und das hält irgendwie frisch und man weiß denn nie genau, was passiert, wie wird das und so und man ist nah an den Leuten dran, das gefällt mir mal extrem gut. Mal gucken. Wir haben diese Geschichte schon mal gemacht auf der Fähre, da bin ich ganz guter Dinge.
Ist das ein Termin, der wieder ein Auftakt zu irgendwie einer kleinen Tour ist oder ist der mittendrin oder wie geht's jetzt
weiter? Nee, der ist jetzt, glaube ich, ich glaube, der ist schon fast zum Ende des Sommers. Also wir sind jetzt den Sommer sehr viel unterwegs. Das geht jetzt am nächsten Samstag los in Georgsmarienhütte. Da spielen wir auf der Waldbühne und dann haben wir den ganzen Sommer durch eigentlich bis September das letzte Konzert in Schwerin und da bis dahin haben wir fast nur Konzerte.
Ah ja, okay. Also habt ihr noch.
Und spielen dann auch in der Schweiz noch, in Österreich noch und so. Genau. Und dann haben wir ab September mal wieder ein bisschen Urlaub.
Dann kommt euer nachgeholter Sommerurlaub quasi.
Genau, so sieht's aus. Genau.
Bleibt mal ein bisschen bei den ganzen Live-Geschichten. Ihr habt jetzt auch gerade noch mal ein Live-Video rausgebracht. Das allerdings hat mich dann verwundert. Also nicht über das Lied, weil das finde ich total super und ich glaube auch viele eurer Fans finden das total super. Aber es ist eben Deiche und es ist eben nicht vom aktuellen Album.
Vom zweiten Album.
Ja, wie seid ihr drauf gekommen, keinen aktuellen Song zu nehmen?
Ach, wir haben diese Tour gespielt irgendwie. Ich glaube, wir haben 16 Konzerte gespielt auf der Tour. Und Deiche ist immer so einer der letzten Songs gewesen.
Ja.
Und das hat uns so umgehauen, wie das da nochmal an Emotionen so auch bei den Leuten so angekommen ist und wie die Leute durchgedreht sind. Und das wollten wir gerne festhalten. Also wir haben so eine Auswahl gehabt und wir haben uns dann für Deiche entschieden, weil das für uns so das war einer der emotionalen Höhepunkte auf unseren ganzen Konzerten, die wir jetzt gespielt haben. Und darum haben wir das einfach nochmal einfangen wollen und da noch das Video von gemacht.
Gibt es schon Eindruck, welcher von den neuen Songs am besten funktioniert auf den Konzerten oder am besten bei dem Publikum ankommt? Oder kann man es noch gar nicht so genau sagen?
Ja, ist so ein bisschen schwierig, also weil wir jetzt immer mit 6. Stunde angefangen haben.
Ja.
Und versuchen damit die Leute so ein bisschen ins Set zu holen und das hat super funktioniert. Ich denke mal, das machen wir auch noch ein bisschen weiter so. Ein Brief meines 20-jährigen Ichs, der letzte Song der Platte, da habe ich das Gefühl, dass der sehr gut ankommt.
Ja, der ist auch inhaltlich, also ist es gar nicht, der kommt live auch total gut rüber, ich habe euch ja live gesehen, aber auch inhaltlich kann man den sehr schön anhören, also so dieser innere Dialog von Markus,
schon
eine ganz spannende Geschichte so.
Nee, und wir probieren jetzt halt noch rum, also wir haben heute geprobt gerade wieder, haben wir Einkaufen in Zeiten des Krieges, haben wir jetzt auch mal probiert, den haben wir jetzt einmal live gespielt und so, also wir fummeln da immer noch rum und machen das Drehen immer noch mal und gucken, dass es auch für uns immer noch spannend bleibt und tauschen immer gerne mal aus in der Setlist.
Eine Frage, die auch sich zum Live noch dreht, aber auch nicht zur aktuellen Platte. Ihr habt ja irgendwann zwischendurch mal so eine kleine Krise gehabt. Dann hat Markus sein Solo-Album aufgenommen. Und es ist aber so, dass er dann eben den Song Der Tag wird kommen rausgebracht hat. Der ist dann ja irgendwie dann auch vielleicht, weil die Fans gewünscht haben, ich weiß nicht, kannst du ja vielleicht gleich mehr sagen, auch in euer normales Repertoire übergegangen. War das schwierig? Hat das lange gedauert? Oder war das von Anfang an klar, als es weiterging, der muss mit rein, der Song?
Also wir haben ja auch von Markus Platte, wie heißt der denn, einmal Rechen. Ja. Den haben wir auch live mal ausprobiert. Also auch da sind wir, wenn wir, weiß ich nicht, Songs stark finden, dann nehmen wir die natürlich. Also das ist ja dann auch wir haben mit dem Grand Hotel Van Cleef die Platte ja auch rausgebracht. Man darf das auch nicht so verstehen jetzt, dass wir die Platte nicht gut fanden von Markus sondern er hat die Platte gemacht, weil die Band damals im Grunde keine richtige Idee mehr hatte, wie sie weitermachen soll. Und wir waren alle so ein bisschen, ausgebrannt ist so ein großes Wort, so doll, so schlimm war es auch nicht, aber wir waren an so einem Punkt, wo es so ein bisschen stagnierte irgendwie, und wussten nicht wohin mit uns, und dann ist das so gekommen. Und ich vergleiche das immer so, man ist in so einer Band, uns gibt es seit 2001 in fast der Konstellation, außer dass Frank nicht mehr am Schlagzeug ist, sondern jetzt Wieken, und wir haben bis 2012, da haben wir dann die Zwischen den Runden Platten rausgebracht, Dann sind wir damit auf Tour gegangen, ziemlich lang. Und danach war die Luft erstmal raus. Und ich sehe so eine Band immer so, das muss man immer am Leben halten. Also ich habe das für uns immer so verglichen, dass es so ist, dass wir zusammen in einer Badewanne sitzen und das über die lange Zeit und irgendwann wird das Wasser kalt und dann musst du warmes Wasser nachlaufen lassen oder du musst aussteigen. Und wir haben uns damals dafür entschieden, auszusteigen. Dann hat Markus seine Platte gemacht und als das dann alles durch war und fertig war und er tatsächlich auch, glaube ich, dann das Gefühl hatte, wieder die Band zu brauchen, zu wollen und mit der Band weiterzumachen, haben wir uns zusammengesetzt, haben überlegt, haben wir noch was zu sagen, zusammen auch was zu sagen, und dann haben wir uns dafür entschieden, nochmal anzugreifen, und dann haben wir die Wanne nochmal volllaufen lassen. Und
ja, zum Glück.
Ja, genau. Also ja. Und das ist gar kein, ich finde das auch gar nicht so dramatisch oder gar nicht so, das klingt immer so, das ist auch kein Streit. Also ich habe ja mit Markus weiter das Label immer noch gemacht. Wir sind immer zum Fußball gegangen und so. Also das ist natürlich trotzdem eine Freundschaft, die wir da haben untereinander alle. Und manchmal ist es dann schwierig, wenn man zusammen das Berufliche auch immer noch macht. Und wenn man da keine richtigen guten Ideen und Visionen mehr hat, dann muss man vielleicht einfach ein bisschen zurücktreten und das war die beste Entscheidung damals, so zu machen.
Ja, manchmal braucht man das und manchmal ist es genau auch richtig so. Und genauso ist es auch richtig so, dass ihr den total starken Song mit einer total starken Aussage an alle Homophoben da draußen.
Ja.
Dass der damit
das ist ja halt auch immer noch zeitlos, der Text, und leider, und das muss immer noch gesagt werden. Und wir finden den Song halt extrem stark alle und darum spielen wir noch gern.
Ja, also ich habe jetzt schon, wir haben ja vorhin schon mal über die ganzen Zitate geredet. Da bin ich jetzt bei dem Song, der jetzt nicht von euch ist, aber ich war schon kurz davor, einmal den jeder liebt den er will und der Rest bleibt still aufs T-Shirt zu drucken. Das ist auch so einer meiner Lieblingsslogans, der jetzt nicht direkt von euch ist, aber ohne Markus Wiebostein nahe zu treten zu wollen. Ich glaube, wenn man viele Leute fragt, die den Song jetzt hören, die verbinden tatsächlich auch eher euch mit dem Song als ihn. Ja. So, also ja. Es macht jetzt auch keinen großen Unterschied, glaube ich. Also von daher. Nee,
Die GEMA kriegt er
und er sollte auch gerne weiterspielen auf den Konzerten, weil ich glaube, das ist auch einer der Songs, wenn ich mich so zurückerinnere an die letzten Konzerte, die ich gesehen habe, der auch wirklich gut abgefeiert und auch mitgesungen.
Ja, das funktioniert live super.
Das live kommt er echt total, total gut rüber.
Ja,
ich habe hier noch einige Songs auf meinem Tableau, aber ich glaube, wir haben schon ganz viel erfahren und wir wollen es den HörerInnen natürlich auch nicht nehmen, sich die neuen Songs selber anzuhören.
Unbedingt.
Das ist jetzt an alle HörerInnen, die früher auf Spotify gehört haben und jetzt auch wieder auf Spotify hören. Ich habe ja früher die Songs mit hier drin gehabt in dem Podcast. Das geht leider nicht mehr. Da hat Spotify leider die Lizenz gestrichen. Das machen sie nicht mehr. Aber es wird jetzt für alle HörerInnen einfach eine Playlist geben, wo alles, wo wir darüber gesprochen haben, nochmal in der Playlist auftauchen wird. Zusätzlich, ich glaube, ich packe auch einfach mal die ganzen Songs vom Album rein. Da braucht man nicht extra anzuklicken. und kann dann da reinhören, weil es sind einige wirklich sehr tolle Titel dabei, die jetzt so ein bisschen untergegangen sind. Du hast eben ganz kurz schon angerissen, einen Brief eines 20-jährigen Ichs, jeder Richter ist, jedes Ideal ist ein Richter. Und das ist sehr, sehr spannend, wie sich Markus da mit sich selber auseinandersetzt. Und das muss man sich einfach mal angehört haben, auch wahrscheinlich öfters, weil man findet so sehr viel, selbst wenn man schon ein bisschen älter ist, in den Sachen wieder, so was man für Ideale gehabt hat und was hat man wirklich verwirklicht. Und aber eigentlich ist man ja doch gar nicht so schlecht. So, also so kommt alles irgendwie so bei rum. Ist gar nicht so negativ, wie man am Anfang denkt. So, es versöhnt einen auch mit sich selber, sich das anzuhören, finde ich. Also ging mir zumindest so.
Das ist schön zu hören, ja.
Also von daher werde ich da alles reinpacken und am besten noch viel besser, kauft euch das Album, auch wenn es dann dadurch nicht unbedingt wieder auf Platz 1 zurückkommt, aber Ich habe sowas auch gerne hier stehen, am besten natürlich als Vinyl, aber das muss ja jeder selber wissen, was er macht. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich, dass du hier so toll Frage und Antwort gestanden hast und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei den anstehenden Konzerten und ja, ich bin mir sicher, wenn ihr wieder irgendwie irgendwann demnächst oder in naher Zukunft Richtung Bremen kommt, werde ich mit Sicherheit wieder dabei sein. Also, vielen Dank an dich, Reimer, und grüß den Rest der Band und ja, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, vielen, vielen Dank.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.